Ja, schön, dass ihr da seid. Fühlt euch mal ganz herzlich gegrüßt, wenn ich euch nicht persönlich begrüßen konnte vorhin. Und ich würde gern noch mal beten. Ich hoffe, ihr seid des Betens noch nicht müde. Zwei sind des Betens noch nicht müde. Fünf stehen sogar spontan auf. Lasst uns gemeinsam stehen. Halleluja. Oh Vater, du hast den Abend echt aus einem Guss gemacht. Und ich danke dir, dass du uns heute Abend begegnet bist und begegnen möchtest. Und Herr, ich bete, dass du dein Wort jetzt für uns alle lebendig machst, dass du uns triffst, wo es uns treffen soll, auf die Füße trittst, wo wir das brauchen, uns segnest und Zuspruch gibst, wo wir das brauchen. Und dass du uns einfach so richtig fett segnest, durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort. Danke dafür, du bist wundervoll. Amen. Amen. Dankeschön. Ja, wie viel Zeit habt ihr denn heute Abend? Wenn man nach dem Urlaub eine Predigt schreibt, ist das gefährlich. Und wenn der Pastor nach dem Urlaub den Gottesdienst leitet und das Opfer erhebt, ist das auch gefährlich. Aber ja, wir werden das spontan im Rahmen hinkriegen. Der Alex und die Silvana haben einen Zettel, oder der Alex ist jetzt alleine. Ihr braucht einen Zettel heute Abend und einen Stift. Zettel habe ich jetzt mal ein paar mitgebracht. So, wer keinen hat, der kann dem Alex seine Hand ausstrecken und dann bekommt ihr einen, weil wir mit jedem Predigtpunkt so ein paar Schritte gehen werden. Und da wäre es hilfreich, wenn du das aufschreibst. Als ich so gebetet habe und Gott gefragt habe, was ist denn beim Erweckungsgottesdienst im September dran, kam das Thema, die Überschrift eigentlich ganz, ganz schnell, der Inhalt etwas später, bis heute um fünf. Ja, es war ein Tag der Ablenkungen, des Telefonklingelns, des an der Tür Klingelns, der heiteren Ereignisse und ungeplanten Dinge, aber ich habe es geschafft. Aber ich glaube, eigentlich brauchen wir meine Predigt gar nicht mehr, weil es ist schon so viel passiert. Als die Susan am Anfang sagte, die Heiligkeit Gottes, dachte ich, schade, haben wir doch nicht so ein Thema. Aber dann war es irgendwie doch genau mein Thema, das werdet ihr gleich merken. Das wundervolle Wirken des Heiligen Geistes ist die Überschrift. Und ich habe drei Punkte mitgebracht und der erste ist der längste. Das wundervolle Wirken des Heiligen Geistes beinhaltet erstens das Wachsen in der Liebe. Das kam heute Abend schon ein paar Mal vor. Buße wurde getan, es wurde sich entschuldigt, Dinge wurden geklärt. In der Lobpreiszeit, es war ganz, ganz spannend. Und du bist von Gott geschaffen für einen Wandel in Liebe. Alles andere ist zerstörerisch für dich und für dein Umfeld. Das Alte Testament, wenn du es kennst, dann weißt du, es ist voll von Geboten. Das Neue Testament hat eigentlich wie viele Gebote? 1 bis 2, also 1. Die Liebe, liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Und die Schrift sagt uns, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, die Liebe erfüllt das Gesetz. Und hier steht, die Gemeinde ist unser, neben der Familie, ist unser Liebestrainingscenter. Hast du es schon gemerkt? Die Gemeinde ist unser Liebestrainingscenter. Wenn wir die Gemeinde nicht lieben, lass mich dich jetzt mal gleich am Anfang ärgern, wenn wir die Gemeinde nicht lieben, lieben wir Gott nicht. Wenn wir die Gemeinde nicht lieben, lieben wir Gott nicht. Zumindest vertritt Johannes diesen Standpunkt in seinem Brief. Details dazu spare ich mir jetzt. Kannst erst in Johannes 4 lesen und meine Predigt hören. Die heißt, bist du ein Lügner? Fragezeichen. Da habe ich das ganz detailliert auseinandergenommen. Der Jakobus hat auch da was zu sagen. Jakobus 5, Vers 9. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Andrew Murray hat gesagt, jede Kundgebung von Lieblosigkeit ist nichts anderes als Fleisch. Alle Lieblosigkeit ist nichts als die Frucht oder das Werk des Fleisches. Der Prophet Bob Jones hat gesagt, Liebe ist das Öl auf den Zahnrädern des Gehorsams. Nochmal. Liebe ist das Öl auf den Zahnrädern des Gehorsams. Dann fluppt's leichter. Okay. 1. Korinther 13. Die entscheidenden Verse daraus, ihr kennt sie. Und ich hoffe, ihr schaltet jetzt nicht ab, sondern wir hören sie, als würden wir sie ganz neu hören. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Diese Prioritäten hat Gott ganz klar und ganz eindeutig festgelegt. Also ich finde es nicht schlecht, prophetisch zu reden. Ich finde es ziemlich cool, wenn es möglich wäre, alle Geheimnisse Gottes zu kennen. Eine ziemlich krasse Sache. Und Glauben zu haben, der Berge versetzen kann, finde ich ziemlich erstrebenswert. Aber die Bibel sagt, wenn du das alles auf der Kiste und auf der Rolle hast, wenn du der Oberchrist schlechthin bist und alle umfallen, wenn du den Raum betrittst, weil die Salbung so stark ist, aber du hast keine Liebe, dann bist du eine Null. Dann bist du nichts. Ohne die Liebe zählt das alles nicht. Gott ist gut und er hat uns genau aufgeschrieben, was Liebe ist, in dieser Bibelstelle und in vielen anderen. Und er hat uns gezeigt, wie Liebe aussieht. Und die Definitionen von Liebe, die wir kennengelernt haben in der Welt, die wir in vielen Spielfilmen kennengelernt haben, die weichen extrem ab von Gottes Definition. Die Bibel sagt hier, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie. Sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Das waren die Verse 4 bis 7. Wir lassen uns als Menschen gern durch andere Sachen beeindrucken, als Gott es tut. Ich bin total gespannt auf Edmunds Predigt. Der Titel, den fand ich faszinierend. Was ist groß, ne? In Gottes Augen oder in unseren. Und die Orte, wo diese Liebe am meisten geprüft wird und wo es am meisten drauf ankommt, ich habe es eben schon gesagt, sind die Familie und die Gemeindefamilie. Jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Es gibt Milliarden von Menschen, mit denen hatte ich noch nie einen Konflikt. Es gibt Milliarden von Menschen, mit denen hatte ich noch nie Stress oder Streit. Faszinierend, oder? Coole Leistung. Weil die haben alle noch nicht bei mir zu Hause gewohnt oder sind noch nicht hier in der Gemeinde gewesen. Die Gemeinde ist Gottes Liebestrainingszentrum. Ja, jetzt lese ich euch was vor. Ich lese gerade ein Buch von dem alten Häkkinen. Es gibt Bücher, die ich noch gar nicht kenne. Er hat auch eins über die Liebe geschrieben. Und da lese ich euch heute Abend ein paar Sachen draus vor. Manche Leute halten es für eine Schwäche, wenn jemand nicht auf erlittenes Unrecht achtet und nicht über all das Protokoll führt, was ihm angetan wurde. Also nach meiner Kenntnis gibt es im Groben zwei Sorten Menschen, was Details betrifft. Es gibt die Bernds und die Irises. Es gibt die, die die Details total vergessen und Geburtstage und Daten und das ist alles irgendwie relativ flexibel handhabbar. Und es gibt Menschen, die eher sind oder vielleicht noch mehr detailliert sind, so wie ich, die genau wissen, im Oktober 2004 hat der bei mir im Hof gestanden und hat zu mir gesagt. Und der Bernd dann, ja, echt? Oh, das wusste ich ja gar nicht mehr. So, das ist ein Segen und ein Fluch, wenn man sich sowas gut merkt. Und wir, ja, wir, das ist für uns, wir lassen das besonders intensiv los. Und unser Liebesmuskel wird dann eben halt durch die Wiederholung gestärkt. Heggin schreibt, aber das ist es nicht. Es ist keine Schwäche, wenn man sich da nicht wehrt. Es ist die göttliche Art der Liebe, die so handelt. Und je enger jemand mit Gott lebt und je mehr er von seiner Liebe bestimmt wird, desto mehr wird er bereit sein zu vergeben und über erlittenes Unrecht hinwegzusehen. Wenn mir jemand Unrecht antat, kam es über die Jahre ab und zu vor, dass Leute zu mir sagten, das würde ich nicht hinnehmen, wenn ich du wäre. Es gibt sogar manche, die es als eine Charakterschwäche auslegten, dass ich nicht gegen Leute vorging, die mich bekämpften. Sie sagten, es sei eine Charakterschwäche, dass ich niemals auf erlittenes Unrecht reagierte. Ich hörte Bemerkungen wie, der hat's dir aber gegeben, was? Ich antwortete jeweils, nein, nein, das ist gar nicht bei mir angekommen. Ich habe von vornherein nicht auf das geachtet, was er gesagt hat. Ich habe in all den Jahren nie auf ein erlittenes Unrecht geachtet. Ich predige einfach weiter, bleibe in der Liebe und bleibe gesund. Manche Predigerkollegen sagten mir sogar, Mann, das würde ich mir aber nicht gefallen lassen, wenn ich du wäre. Das würde ich nicht hinnehmen. Wenn ich du wäre, dann würde ich etwas unternehmen. Aber ich unternahm gar nichts. Ich wandelte weiter in Liebe und blieb gesund dabei. Ich stellte sogar fest, dass manche von denen, die mich aufforderten zu reagieren, eines frühzeitigen Todes starben. Ich habe gelernt, dass es meinen Wandel mit Gott behindern wird, wenn ich Leute kritisiere oder mit Worten bestrafe, die mir zuvor übel getan oder schlecht über mich geredet haben. Wir reden jetzt über die moralisch anständige Seite. Das bemerkt? Über die Guten. Und da nicht zu wehren, nicht zurück zu, also nicht der, der angefangen hat, ne, sondern boah. Außerdem weiß ich, schreibt er weiter, dass die Bibel sagt, dass Liebe niemals versagt. Also ist es besser, etwas Gutes für Leute zu tun, die mich verleumden, denn so bringe ich in der entsprechenden Situation die Liebe Gottes auf den Plan. Viele haben im Versagen geendet oder sind gar eines frühzeitigen Todes gestorben, weil sie so sehr im Natürlichen gelebt haben, dass sie dauernd am Streiten und am Kämpfen waren. Das wird einen negativen Einfluss haben, und zwar nicht nur im geistlichen, sondern auch im körperlichen Bereich. Ich erinnere mich, wie ich das Pastorat einer bestimmten Gemeinde übernahm, in welcher der vorherige Pastor in seinem Amt einiges an Schwierigkeiten erlebt hatte. Als er schließlich seinen Abschied nahm, war die Hälfte der Leute für ihn, die andere Hälfte war gegen ihn. Er blieb in der Stadt und besuchte seine früheren Gemeindemitglieder und nahm ihren Zehnten und ihre Opfergaben entgegen, obwohl er gar nicht mehr Pastor der Gemeinde war. Zudem sagte er meinen Gemeindemitgliedern, sie seien nicht im Willen Gottes, weil eigentlich immer noch er der Pastor sein sollte. Schließlich erfuhren die Verantwortlichen der Dachorganisation jener Gemeinde davon und kamen zu mir, weil ich der neue Pastor war. Sie sagten, Bruder Heggin, Sie brauchen nur ein Wort zu sagen, dann werden wir ihn aus der Organisation ausschließen und ihm die Predigerlizenz entziehen. Ich sagte, nein, das werde ich nicht tun. Wenn er so weitermacht, wird er es im geistlichen Dienst sowieso nicht schaffen, aber ich werde seinen Untergang nicht beschleunigen. Liebe führt nicht Buch über erlittenes Unrecht. Aber wenn ich den Niedergang einer anderen Person beschleunige, so wird das einen negativen Einfluss auf mich haben, geistlich und körperlich. Ich lasse nicht zu, dass jemand mein geistliches Wachstum behindert. Außerdem möchte ich dem Teufel keine offene Tür bieten, durch die er Krankheit oder Gebrechen in mein Leben bringen kann. Ich habe nichts übrig für Krankheit. Ich war die ersten 17 Jahre meines Lebens krank und will mit Krankheit rein gar nichts mehr zu tun haben. Und mir ist bewusst, dass man, um gesund zu bleiben und geistlich zu wachsen, anderen gegenüber in Liebe wandeln muss. Ich überlasse es lieber dem Herrn, sich um das Unrecht zu kümmern, das mir widerfahren ist, statt mich selbst einzumischen. Denn wenn ich mich eingemischt habe, werde ich vermutlich geistliche Probleme bekommen. Außerdem hebt eine Unrecht das andere nicht auf. Starke Worte, fand ich sehr bewegend. Er schreibt weiter in seinem Buch: Der Wandel in der Liebe Gottes würde alle unsere Familienprobleme lösen. Kannst du das glauben? Wenn alle in Liebe wandeln würden, das wäre der Hammer. Und der Wandel in der Liebe Gottes würde alle unsere Familienprobleme lösen. Und er würde auch alle Gemeindeprobleme lösen. Ja, er würde auch all unsere Eheprobleme lösen. Amen. Okay, später vielleicht. Amen. 1. Korinther 14, Vers 1. Jagt eifrig nach dieser Liebe und trachtet danach, sie zu erlangen. Das klingt anstrengend. Etwas nachjagen. Vielleicht hast du Kleinkinder, so im Alter, wenn die laufen können, zwischen 1, 2, 3, bevor die den Verstand eingeschaltet bekommen von irgendwoher, da gibt es so einen Knopf, so einen Schalter, der fällt irgendwann um und dann wissen die, auf die Straße rennen ist blöd. Ohne dass du. Und dann manchmal muss man denen dann nachjagen. Könnt ihr euch noch erinnern oder habt ihr es gerade? Und die sind schnell. Und du musst wirklich entschieden sein. Aber die meisten Leute tun das. Die jagen ihren Kindern nach. Ich lag mal im Bett, war ziemlich krank mit Fieber. Die Grace war 2, der Bernd war draußen irgendwie am Auto, was am Machen. Und auf einmal hatte ich so einen inneren Sensor, der ging an und ich wusste, die rennt jetzt gerade Richtung Straße. Ich bin zum Schlafzimmerfenster, habe geschrien, der Bernd hat es auch gepeilt, er hat sie dann eingefangen und er ist ihr nachgejagt. Stell dir doch mal vor, du würdest so der Liebe Gottes nachjagen. Du würdest dich so anstrengen, wie wenn es um das Leben deines Kleinkindes ging und den Popo aufreißen, damit du das packst. Wäre eine coole Entscheidung, oder? Ja, also mir gefällt's. Die Liebe, sagt die Bibel, ist ausgegossen worden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das klingt ja super, also ist die Story schon erledigt. Nein, es ist überhaupt gar nicht erledigt. Du hast den Samen der Liebe, aber ob er wächst, liegt daran, ob du sie pflegst und ob du dich für die Liebe entscheidest oder für deine Bequemlichkeit, für Ärger, Zorn, Unversöhnlichkeit. Jeden Tag entscheidest du das. Jeden Tag, wenn du Auto fährst, wenn du auf der Arbeit bist, wenn du mit deiner Familie zusammen bist, jeden Tag vergeben, loslassen, nicht ärgern, nicht irritieren lassen, Liebe walten lassen. Liebe ist eine immer wieder neu getroffene Entscheidung. Liebe ist eine Frucht des Geistes. Was machen Früchte? Sie sind Blüten, sie reifen, sie werden Früchte und irgendwann sind sie dann auch süß und ja, vollendet. Die Liebe Gottes, sie nimmt zu in dir, indem du sie bekennst und indem du Werke tust. Wenn ich jetzt sage, ich liebe diese Gemeinde, zack, schon habe ich wieder mehr Liebe für die Gemeinde, weil ich es einmal mehr ausgesprochen habe und mich dafür entschieden habe. Wenn ein Christ keine Liebe hat, dann bleibt er nicht am Weinstock und bezieht seine Nahrung nicht von der Art Weinstock, wie er es, nicht in der Art vom Weinstock, wie er es tun sollte. Jetzt noch ein phänomenales Beispiel vom Hergehen. So komme ich nicht in die Verlegenheit, eigene Beispiele zu erzählen, die ja andere Menschen betreffen, die ja, ne, so. Und ja, während ich in einer Gemeinde diente, hatte ich eine weitere Gelegenheit, dem Nächsten nichts Böses zu tun. Allein der Satz ist schon der Knaller, oder? Ich hatte eine Liebestrainingsmöglichkeit. Wie schön. Dieser Mann hatte mich draußen hinter seinem Haus untergebracht, in seinem Hühnerstall. Er hatte ihn nicht einmal gut gereinigt. Überall lagen Hühnerhäufchen am Boden. Er hatte einfach ein Bett hineingestellt und das zu meiner Unterkunft erklärt. Wie gastfreundlich ist das denn? Man kann sich gewiss vorstellen, was für Gefühle eine solche Situation provoziert. Und natürlich hatte ich mit meinem Fleisch zu kämpfen, wie jeder andere in meiner Situation. Mein Fleisch geriet in Aufruhr und ich dachte, das muss ich mir doch wirklich nicht gefallen lassen, oder? Ich reise wieder ab. Aber dann wurde mir klar, dass ich nicht einfach gehen konnte, weil das der Herde Gottes Schaden zufügen könnte. Die Leute hätten sich gefragt, warum ich gegangen war und hätten angefangen, ihren Pastor zu beargwöhnen. Liebe tut dem Nächsten nichts Böses und die Liebe Gottes in uns achtet nicht auf erlittenes Unrecht. Also konnte ich nicht so handeln. Ich entschied mich, durchzuhalten und eine Woche zu bleiben, damit der Pastor nicht in Verlegenheit kam. Ich sagte zum Herrn: Herr, ich sage dir, was ich tun werde. Ich weiß, dass die Versammlungsreihe eigentlich länger dauern sollte, aber ich werde diese eine Woche bleiben. Im ersten Gottesdienst kündigte ich an, dass ich nur bis zum Sonntagabend hier sein würde. Ich ließ den Pastor so gut wie möglich dastehen und reiste am Sonntagabend ab. Du wirst dich fragen, wie es mit ihm weiterging? Er starb im Alter von 39 Jahren an Kehlkopfkrebs. Diese Gemeinde war seine letzte gewesen. Ja, er arbeitete gar nicht mehr als Pastor, als er starb. Er arbeitete in einem Lebensmittelgeschäft. Wir müssen unbedingt verstehen, dass wir dem Teufel und seinen Angriffen die Tür weit öffnen, wenn wir nicht in Liebe wandeln. Ein Grund, warum im Leib Christi sogar unter Predigern so viel Krankheit zu finden ist, ist der, dass die Gläubigen nicht in gegenseitiger Liebe wandeln. Die Leute können nicht geheilt werden, solange sie in ihrem Herzen nicht die nötigen Korrekturen vornehmen und anfangen, sich gegenseitig in Liebe zu begegnen. Der Wandel in der Liebe Gottes ist der Weg, auf dem man im Leben erfolgreich sein kann. Die göttliche Art der Liebe wird dich in jedem Bereich deines Lebens zum Sieg führen. Tu ganz einfach, was die Bibel sagt, dass du es tun sollst und handle der Liebe Gottes gemäß. Du kannst mit Gott nicht zum Erfolg kommen, wenn du andere nicht recht behandelst oder in deinem Herzen an Gefühlen des Grolls festhältst. Ich habe mich über die Jahre darin trainiert, folgendermaßen zu denken. Welche Auswirkung wird das, was ich im Begriff bin zu sagen oder zu tun, auf meinen Nächsten haben? Liebe tut niemandem irgendetwas Böses. Wird das, was ich sagen oder tun will, meinem Nächsten Schaden zufügen? Wenn ja, dann darf ich es nicht sagen oder tun. Man verstehe mich richtig, ich bin nicht vollkommen. Auch mir sind Fehler unterlaufen. Aber immer, wenn ich merkte, dass ich von meinem Wandel in Liebe abgekommen war, tat ich so schnell wie möglich Buße und lenkte wieder auf den geraden Weg der Liebe Gottes ein. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Hühnerstall gewohnt hast, aber die Geschichte bleibt zumindest hängen. Also bei mir ist sie hängen geblieben. In 1. Johannes 3, 14 sagt die Bibel: Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Anders ausgedrückt, göttliche Liebe ist der Beweis dafür, dass du wirklich von Neuem geboren worden bist. Also als ich frisch Christ war, kann ich mich erinnern, wie diese Liebe so das erste Mal in mir ständig auffallend war. Überall, wo ich jemanden sah, wo ich merkte, der ist auch Christ, so an der Tankstelle, der hat einen Fisch auf dem Auto, so einen Aufkleber. Oh, da habe ich geleuchtet und geglüht und habe die begrüßt und... Naja gut, dann holt man sich ein paar blutige Nasen in den Jahren und merkt, dass nicht alle gleich begeistert sind und die Liebe vielleicht gewissen Schwankungen unterläuft. Und natürlich habe ich auch versagt und versage auch immer noch in der Liebe. Aber wollen will ich. Und du, glaube ich, auch, sonst wärst du heute Abend gar nicht da. Ja, die Liebe Gottes. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Das ist der Rest von Vers 14. Ja, Epheser 4, ich lese es nicht ganz, Vers 26 bis 32, da geht es darum, dass man sich versöhnen soll, bevor die Sonne untergeht. Hast du schon mal gehört? Bring es in Ordnung. Neulich haben sich, es ist praktisch, dass ich drei Kinder habe, dann wisst ihr immer nicht genau, wer es war, haben sich zwei von unseren drei Kindern heftig gestritten vorm Schlafengehen. Und ich hatte sowas von keinen Bock, da jetzt noch rumzuwurschteln und zu sagen, die wissen das alles selber. Aber die wären echt so ins Bett gegangen. Dann fiel mir diese Bibelstelle ein und dachte ich, na gut, das kannst du jetzt nicht durchgehen lassen hier daheim. Du tust Buße, du tust Buße und dann vergebt ihr euch ganz ordentlich und dann könnt ihr ins Bett gehen. Haben sie dann auch gemacht. Aber manchmal hat man keinen Bock, oder? Manchmal ist man einfach müde und denkt, bäh. Wahrscheinlich hat Gott deswegen das so klar in die Bibel reingeschrieben, dass wir keinen Tag zu Ende gehen lassen sollten, ohne dass wir die Sachen wieder geklärt haben. Redet nicht schlecht voneinander, steht hier. Habt ihr heute Abend auch schon viel zugesagt. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Beleidigt nicht den Heiligen Geist. Pastor Uwe Schäfer hat Epheser 4 mal das Beziehungshygiene-Kapitel genannt. Ich sage es nochmal, Beziehungshygiene-Kapitel. Da stehen einige Dinge drin, die wir nicht tun sollten und die wir tun sollten und die uns helfen, gesunde Beziehungen zu haben. Ja, jetzt kommt eine letzte Geschichte von Kenneth E. Hagin zu dieser Bibelstelle aus 1. Johannes 3. Ich erinnere mich an einen Geschäftsmann in meiner Heimatstadt, der einen Schlaganfall erlitten hatte und nicht mehr gut auf den Beinen war. Seine Frau musste das Familienunternehmen führen. Dieser Geschäftsmann und seine Frau waren keine Kirchgänger. Aber ungefähr zu der Zeit, als er den Schlaganfall hatte, wurde seine 9-jährige Tochter errettet und mit dem Heiligen Geist erfüllt und fing an, zum Gottesdienst und zur Sonntagsschule zu gehen. Wenn sie nach Hause kam und draußen spielte, kam sie gelegentlich ins Haus, um nach ihrem Vater zu sehen, ob es ihm gut ging. Seit er den Schlaganfall erlitten hatte, war er an den Rollstuhl gebunden. Wenn sie nach ihm sah, fragte sie ihn: Papa, geht's dir gut? Er sagte dann: Ja, Liebling, es geht mir gut. Danach lief sie wieder nach draußen und spielte weiter. Einmal lief sie ins Haus und fragte ihn: Papa, bist du errettet? Bist du jemals von Neuem geboren worden? Ohne nachzudenken, sagte er: Ja, Liebling. Und sie lief wieder nach draußen, um zu spielen. Aber er fing an, über die Frage nachzudenken und realisierte, dass er, obwohl er seit 49 Jahren Mitglied einer Kirche war, niemals von Neuem geboren worden war. Also rief er seine Tochter zurück und sagte: Liebling, ich habe dich belogen. Ich habe dich niemals belogen. Du hast soeben gefragt, ob ich errettet sei. Ohne nachzudenken, sagte ich ja, weil ich Mitglied einer Kirche bin. Aber ich wüsste nicht, dass ich jemals von Neuem geboren worden wäre. Sie sagte: Papa, du solltest errettet werden, weil du schon alt bist. Und wenn du nicht errettet bist, dann wirst du in die Hölle kommen. So war es. Der Mann hätte jederzeit einen weiteren Schlaganfall erleiden und sterben können. Später sagte der Geschäftsmann: Nach diesem Vorfall trafen meine Frau und ich die Entscheidung, unsere Tochter zur Kirche zu begleiten. Seine Frau traf eine neue Entscheidung für den Herrn und er wurde errettet. Nach einiger Zeit wurden beide auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Nachdem der Mann mit dem Heiligen Geist erfüllt worden war, wurde er auch durch ein Wunder geheilt. Er konnte wieder ganz normal gehen. Ich besuchte ihn und er erzählte mir, dass er so viele Anrufe und Briefe wegen seiner Heilung bekam, dass er ein halbseitiges Inserat in die Tageszeitung setzte, um jedermann wissen zu lassen, dass Jesus ihn geheilt hatte. Als ich seiner Gemeinde wieder einmal einen Besuch abstattete, besuchte ich auch ihn. Er berichtete mir von seinem Bekehrungserlebnis. Eines Abends, während einer Evangelisationsveranstaltung, fragte ihn der Gastsprecher: Sind Sie errettet? Er sagte: Ja, mein Herr, das bin ich. Der Evangelist fragte: Woher wissen Sie, dass Sie errettet sind? Nun, sagte er, ich kann Ihnen sagen, woher ich das weiß. Ich gehe seit 3 Jahren in diese Gemeinde und an jedem Mittwochabend haben wir einen Zeugnisgottesdienst. Und man kann sich darauf verlassen, dass der Erste, der aufsteht, um Zeugnis zu geben, der alte Mr. Smith ist. Er ist ein alter Kauz und sein Zeugnis endet stets damit, dass er, wie um die Leute herauszufordern, seine Faust hebt und sagt: Ich bin gerettet und geheiligt. Jedes Mal, wenn er das tat, wurde ich zornig und verwünschte ihn leise. Ich dachte: Alter Mann, wenn ich nicht an diesen Rollstuhl gebunden wäre, dann würde ich auf die Probe stellen, wie geheiligt du wirklich bist. Mit derselben Zuverlässigkeit stand als nächste Person die alte Bailey auf. Und während sie ihr Zeugnis gab, saß ich da und kritisierte auch sie. Ich dachte: Die Alte läuft herum und versucht, jedermann zu bekehren. Aber wenn ihr Mann nach Hause kommt, dann sind die Betten nicht gemacht und das ganze Haus ist in Unordnung. Ihre Kinder treiben sich auf der Straße herum und sie hat kein Essen für ihre Familie zubereitet. Ich wusste einfach, dass diese Frau ihr Leben nicht im Griff hatte. Denn wäre es anders gewesen, so wäre ihre Familie in einem besseren Zustand gewesen. Bei jedem Mal, wenn sie Zeugnis gab und je mehr ich über sie nachdachte, desto ärgerlicher wurde ich, sodass ich nur da saß und auch sie leise verwünschte. Dann sagte dieser Geschäftsmann etwas sehr Interessantes. Aber dann wurde ich durch den Herrn errettet und mein Herz veränderte sich. Seit jenem Tag kann ich es kaum erwarten, Bruder Smith zuzuhören. Zuvor hatte ich ihn den alten Mr. Smith genannt. Natürlich weiß ich, dass er ein wenig exzentrisch ist, aber er liebt den Herrn. Und ich sage Ihnen, jetzt, da ich errettet bin, liebe ich es, Schwester Baileys Zeugnis zu hören. Zuvor hatte ich sie die alte Bailey genannt. Natürlich weiß ich, dass sie nicht perfekt ist, aber das ist ja keiner von uns. Andererseits kenne ich auch ihren Mann, denn er hat früher für mich gearbeitet und er gehörte zu der Art von Mensch, der man nichts recht machen kann und mit der schwer auszukommen ist. Er hat mir tatsächlich manchmal gesagt, ich gehe jetzt nach Hause und wenn meine Frau das Essen noch nicht auf dem Tisch stehen hat, dann werde ich sauer und schimpfe sie aus. Und wenn das Essen schon bereit ist, dann werfe ich es ihr vor die Füße. Natürlich sah sie zu, dass sie nicht zu Hause war, wenn er kam. Aber seit ich errettet bin, liebe ich es regelrecht, Schwester Baileys Zeugnisberichten zuzuhören. Dieser Mann wusste, dass er vom Tod ins Leben hinübergegangen war, weil er die Brüder liebte. Nachdem die Liebe Gottes in sein Herz ausgegossen worden war, brachte das eine gewaltige Veränderung in sein Leben. Nun konnte er die Brüder lieben. Doch wir müssen folgenden Zusammenhang verstehen. Der Heilige Geist kann durch die neue Geburt in unserem Herzen sein. Aber wenn wir uns nicht von der Liebe Gottes bestimmen lassen, dann werden wir weiter fleischlich und in der Niederlage leben. Übrigens gelang es Schwester Bailey mit der Zeit, alle ihre Kinder und ihren Mann zur Errettung zu führen. Als ich wieder einmal in jener Gemeinde war, saß die ganze Familie in der Kirchenbank und pries den Herrn. Woher wusste dieser Geschäftsmann, dass er errettet war? Er wusste, dass er vom geistlichen Tod und dessen Konsequenz der ewigen Trennung von Gott ins Leben hinübergegangen war, weil er die Brüder liebte. Kinder Gottes handeln wie Gott. Amen. Und manchmal provoziere ich meine Kinder, wenn die am Streiten sind oder sagen, wem wollt ihr ähnlich sein? Gott oder dem anderen, dem Freak da unten? Wen wollt ihr reflektieren? Wessen Weg wollt ihr gehen? Und genau darum geht es bei so vielen Entscheidungen, die wir treffen. Und jetzt brauchst du deinen Zettel das erste Mal und ich bitte dich, schreib doch zwei Fragen auf. Kannst auch in dein iPad oder Handy schreiben, aber würde mich freuen, wenn ihr den Schritt mit mir macht. Frage Nummer 1. Wem sollte ich noch vergeben? Wem sollte ich noch vergeben? Frage Nummer 2. Was ist mein nächster Schritt? Was ist mein nächster Schritt, um in der Liebe zu wachsen? Um in der Liebe zu wachsen. Wenn du nicht wachsen willst, brauchst du natürlich nicht aufschreiben, ist klar. Kein Problem. Und ich weiß nicht, Technik, vielleicht ist da jemand? Können wir irgendwie ein CD oder irgendwas ganz Entspanntes kurz hören für ein paar Augenblicke? Und ich lade dich ein, dass du diese beiden Fragen dem Heiligen Geist stellst. Heiliger Geist, wem sollte ich noch vergeben? Und auch wenn du der Person, die dir dann in den Sinn kommt, schon vergeben hast, sprich es nochmal aus, mach es nochmal fest. Manchmal braucht man das eine Weile, je nachdem, wie tief es gegangen ist. Und dann stelle ihm die zweite Frage. Heiliger Geist, was ist mein nächster Schritt, um in der Liebe zu wachsen? Und dann schreib dir doch einfach auf, was dir so in den Sinn kommt. Okay. Ich mache jetzt hier einfach einen Schnitt und wenn das jetzt zu kurz war, dann nimm das doch mit in deine nächste Zeit mit Gott und bleib da dran. Ich verrate euch, was ich mir zur Frage 2 aufgeschrieben habe. Also ich habe mir 2 Dinge aufgeschrieben. Einmal in Bezug auf Gemeinde will ich das sprechen. Ganz bewusst, das kann man ja sagen, ohne rot zu werden. Ich liebe euch. So, das könnte ich ja auch sagen, nicht nur denken. Und das Zweite ist, ich habe mich entschieden, bewusst Aufmerksamkeit zu verschenken, statt zu suchen. Ich war gestern auf der Einschulungsfeier von meinem Patenkind, von dem Elias. Und da gab es zwischen der Cash in Walmrod und dem Theaterstück in der Schule, gab es eine Pause. Und da war ich dann mit jemandem schnell einen Kaffee trinken in so einer Bäckerei da. Walmrod hat eine geniale Infrastruktur, habe ich gedacht. Also im Westerwald, da sagen sich nicht nur der Hase und der Fuchs gute Nacht, da gibt's richtig, da kann man einkaufen und da gibt's richtig zivilisierte Ecken, habe ich gedacht. Und das war so ein kleines, ja kein richtiges Kaffee, in der Bäckerei mit ein paar netten Sitzplätzen. Und da saß schon ein junger Mann. Und ich habe irgendwie schon gepeilt, der hat was mit der Frau, die da bedient. Das kam mir zumindest so vor. Dann kam noch eine Frau, die war mindestens so alt wie ich, aber eher so angezogen wie eine 15-Jährige. Und die haben was ausgestrahlt. Es war eine hübsche Frau. Aber ich hatte das Gefühl, alles in ihnen schreit, siehst du mich? Beachtest du mich? Findest du mich auch schön? Ja, die saßen dann da und auch ihre ganze Körpersprache hat das für mich ausgedrückt. Diese Sehnsucht nach Liebe, diese Sehnsucht nach, wer sieht mich, wer gibt mir Anerkennung, wer nimmt mich wahr, wer bewundert mich. Unsere Fernsehshows sind ja voll davon, so am Rande, weiß ich das auch, da werden Menschen bewertet, beurteilt, wie schön und wie toll und wer kann was und andere werden abgeschossen und so dieses Aufmerksamkeitsgerangel, versteht ihr? Und wenn du mit einem Menschen sprichst und bestimmte Knöpfe drückst, dann weißt du, ja, was ihn bewegt und wovon sein Herz voll ist. Und manche Menschen, mit denen hast du einen Dialog und andere Menschen, die haben so ein starkes Bedürfnis, von sich zu erzählen, dass sie gar nicht merken, dass in deinem Leben auch was passiert, was du vielleicht erzählen könntest. Und da ist so eine große Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, weil sie Gott nicht haben oder weil sie Gott noch nicht so voll tief kennen, weil da noch eine Portion Liebeempfang fehlt. Und ich beobachte das bei mir auch. Ich habe auch Motivation und Anflüge, dass ich denke, na, hat das jetzt auch jeder mitgekriegt? Hat man das wahrgenommen? Hat man das wertgeschätzt in der Familie? Hat man? Und dann kommt der Heilige Geist, das ist ja eines seiner wundervollen Arten zu wirken, klopft mir auf die Schulter und sagt, was ist das gerade für ein Film, der da in deinem Kopf abläuft? Und dann höre ich von anderen Leuten und kenne auch Leute, mit denen bist du einfach nur gerne zusammen. Weil ihre Gegenwart, weil die so viel Liebe verströmen und dir gern ihre Aufmerksamkeit schenken, weil die sich interessieren, wie es dir geht, dir Fragen stellen. Hey, wie war das denn jetzt, dein Vorstellungsgespräch? Oder läuft es jetzt besser daheim? Und das ist begeisternd, oder? Menschen, die einfach dich sehen und die dich so lieb haben, dass sie nicht nur fragen, wie es dir geht, sondern dass sie die Antwort auch wirklich interessiert. Auch wenn sie nicht aus 3 Buchstaben besteht. Gut. Wie oft wird da gelogen? Oder im Glauben gesprochen, wie auch immer. Das ist ein anderes Thema. Aufmerksamkeit verschenken. Ja, jetzt habe ich noch 2 Punkte. Durch die renne ich jetzt. Wenn es um den Heiligen Geist geht, dann werde ich immer ganz aufgeregt. Dann fühle ich mich wie ein Kind, das überhaupt keine Ahnung hat, aber einfach nur weiß, er ist genial und ich liebe ihn und ich bin begeistert von allem, was er tut und wirkt. Ich bin begeistert, wenn ich ihn spüre, körperlich spüre. Ich bin begeistert, wenn er mit mir redet, wenn er mir hilft, wenn er mir beim Beten hilft. Der Heilige Geist hilft dir beim Beten, hast du das gewusst? wenn es mal trocken ist und du nicht weiter weißt, dann hat er wundervolle Ideen. Und wenn du dich an ihn hängst und ihn nervst, dann hilft er dir dabei, dein Gebetsleben zu entwickeln. Viele Dinge habe ich mir als Tipps für euer Gebetsleben aufgeschrieben. Da springe ich jetzt durch, die kommen dann an anderen Mal dran. Aber ich möchte euch zu zwei Dingen ermutigen. Zum einen, das Alleinsein mit Gott zu suchen in der Stille. Ich möchte euch ermutigen, Gott Fragen zu stellen. Zum Beispiel diese zwei Fragen, die wir eben aufgeschrieben haben, aber auch ganz andere Fragen. Vielleicht eine Frage, Jesus, wo stehe ich hier denn gerade im Weg? Vielleicht gibt es darauf auch eine Antwort. Ich habe da schon Antworten drauf gekriegt. Oder worüber freust du dich gerade, Gott? Wie auch immer. Ja, naht euch zu Gott, sagt die Bibel in Jakobus 4,18. Naht er sich zu euch. Ich habe da für mich persönlich verschiedene Übungen installiert. Die eine, die Computer mögen, die können sich das gut vorstellen, wenn man so Programme runterlädt aus dem Internet, dann kommt doch oft so ein Balken. Dann kommt der Download und die Prozente, ne? Kennt ihr das? Und hoffentlich, wenn der Computer gut drauf ist, dann dauert das nicht 3 Stunden, sondern vielleicht 3 Minuten. Und das mache ich morgens fast jeden Tag. Dann sage ich, Heiliger Geist, ich brauche dich heute neu, erfüll mich neu, gib mir deinen Download und dann warte ich. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen Balken sehe, aber ich weiß, wann wir 2 fertig sind, so ungefähr. Oder wenn es halt nicht mehr geht. Und das ist etwas, wo ich regelrecht spüre in meinem Geist, dass Gott mir was zuteilt für den Tag. Mir die Kraft gibt, mir die Freude gibt, den Dingen zu begegnen, die auf mich warten. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Simone, hast du mir eben schon geklaut. Psalm 146, Vers 11. Ich habe gelernt, dass das hebräische Wort für erkennen, Yada, klingt wie eine Kosmetikfirma, ist aber keine, wird für verschiedene Arten von Erkennen verwendet. Einschließlich der allerintimsten Beziehungen. Dieses Wort erkennt, dass ich Gott bin, erkennen, ist das gleiche Wort, wo es im ersten Buch Mose heißt, Adam erkannte seine Frau. Was meint das? Genau, die haben zusammen geschlafen. Das ist Intimität der höchsten Form. Und Gott zu erkennen, bedeutet, dass wir eins sind mit ihm. Bedeutet, dass sein Geist uns erfüllt, dass sein Herzschlag uns bewegt. Wir haben dieses eine Lied, Break my heart with what breaks yours, auf Deutsch, zeig mir, was dein Herz bricht, sowas, ne? Und wenn man jemanden gern hat, dann interessiert man sich für das, was er gut findet, was ihm Freude macht, aber auch für das, was ihm Schmerzen bereitet. Und Gott hat Dinge, die ihm Schmerzen bereiten. Und da kann man nachfragen. Und in dieser Stille lernst du Gott auf eine Weise kennen, wie du ihn nicht erkennst, wenn du deine Fürbittliste abratterst, Lobpreis machst, das sind alles gute Dinge, aber wenn du das noch nicht ausprobiert hast, dann versuch das doch mal. Und der letzte Punkt, den mache ich jetzt auch ganz schnell, wobei der Heilige Geist kein eiliger Geist ist, sondern er stößt Prozesse an und die dürfen auch dauern. Und das ist nicht schlimm, wenn wir nicht von heute auf morgen bestimmte Gewohnheiten installiert haben. Der Heilige Geist ist die wirksame Kraft Gottes unter uns. Und hätte ich jetzt die Zeit, würde ich ausführlich über Geistesgaben und darüber, dass der Heilige Geist es ist, der Menschen heilt, wenn wir beten, wenn wir das tun, was die Bibel uns sagt, Hände auflegen und im Glauben agieren in dem Bereich. 1. Korinther 14,39, daher Brüder, eifert danach, haben wir schon mal gehabt eben, ne? 14,1 war eifert nach der Liebe, eifert danach zu weissagen. Wahrscheinlich hast du heute Gott schon 50 Mal bestürmt und hast gesagt, Herr, ich will heute weissagen, weil das steht da in deiner Bibel. In deiner Bibel steht, lieber Christ, du sollst aktiv werden, du sollst den Popo von der Couch kriegen, geistlich gesehen, und du sollst sagen, Gott, ich will was haben. Ich will was haben von deinem Heiligen Geist. Einige haben mir heute was weitergegeben und es kann auch nicht immer jeder jeden Gottesdienst was sagen. Aber eifere doch danach und hindert das Reden in Sprachen nicht. Jemand hat gesagt, Liebe ist der Vorläufer für die Geistesgaben. Nach 1. Korinther 13 kommt 1. Korinther 14. Und wenn mir die anderen egal sind, dann brauche ich mich auch nicht nach den Geistesgaben ausstrecken. Wenn ich aber will, dass die Gemeinde erbaut, getröstet und auch mal korrigiert wird, dann strecke ich mich vielleicht doch danach aus, Teil des Prozesses zu sein. Amen. Okay, ja. I know. Das lassen wir jetzt alles mal weg. So schöne Sachen, du. 1. Thessalonicher 5, noch Vers 19. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Ich garantiere dir, dass wir hier schon ganz viel seelische prophetische Worte gehört haben. Und ich habe mit Sicherheit auch schon Seelisches weitergegeben. Und wir sind alle auf dem Weg zu lernen. Aber nur weil jemand mal daneben haut, sollte er nicht aufgeben. Weil wenn wir falsch liegen, lernen wir genauso viel, wie wenn wir richtig liegen. Und wenn jemand dir ein Wort weitergibt, dann hast du die Verantwortung, es zu prüfen. Und du darfst dem anderen auch eine Rückmeldung geben. Du darfst sagen, liebe Eulalia, da habe ich null Echo drauf. So, da muss die Eulalia dann mit fertig werden können. Das ist auch super. Und du weißt, warst einfach ehrlich. So, das habe ich heute selber gelesen. Ich dachte, stimmt, eigentlich sollten wir das so handhaben. Ohne Angst. Der ordentlichste Ort mag der Friedhof sein. Macht keiner durcheinander mehr. Aber da ist auch kein Leben. Wo Leben ist, da gibt's Durcheinander. Wo Leben ist, da gehen Dinge schief. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Ne, wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Den Spruch kennen wir, der hängt in den Büros oder sonst wo. Und Glaube ist immer Risiko. Und in den Geistesgaben Schritte zu gehen, ist auch Risiko. Und daneben zu liegen, ist demütigend. Aber das ist ja auch für den Stolz wiederum sehr heilsam. Also ist mir auch schon so gegangen. Habe ich Dinge aufgeschrieben, fühlte sich toll an, aber war gar nicht von Gott. Und dann habe ich Dinge aufgeschrieben, sonntags hier gesagt, es war von Gott. Und wie cool war das denn? Ich hatte Spaß, die Person, für die es war, hat Spaß und Gott hat die Ehre bekommen. Noch eine Frage für deinen Zettel und dann komme ich zum Ende. Heiliger Geist, habe ich treu verwaltet, was du mir gegeben hast? Heiliger Geist, habe ich treu verwaltet, was du mir gegeben hast? Die Frage dürft ihr mit nach Hause nehmen. Und wenn du dann von ihm hörst, dass er sich was anders wünscht, dann möchte ich dich ermutigen, das zu tun und seinem Plan zu folgen. Das Gleichnis von den Talenten sagt ja, dass Gott verschiedenen Leuten was gegeben hat und dann weggereist ist. Und der sein Talent verbuddelt hat aus Angst, der hat nachher nichts Gutes gehört und hat das noch verloren, was er hatte. Ich möchte das, was ich von Gott habe, gut einsetzen. Und wenn ich mich dabei blamiere, wenn ich dabei versage, selbst wenn ich im Wandel in der Liebe daneben hau, dann möchte ich trotzdem mit aufgeben. Ich möchte mich verwundbar machen und Menschen lieben, auch wenn Menschen mir wehgetan haben. Ich möchte Gott lieben von ganzem Herzen und ich möchte mich zum größten Deppen machen, wenn es sein muss. Aber ich möchte nicht das vergraben, was Gott mir gegeben hat. Und ich hoffe, ich kapiere es, was er von mir will. Und folg ihm in dem, was er erwartet. Das ist meine Sehnsucht. Jemand hat mal gesagt, Wandeln im Geist bedeutet, so eng mit Gott zu laufen, dass man nur einen Schatten wirft. Seinen. Und das gefällt mir, das möchte ich gern. Vielleicht möchtest du das ja auch. Ja, lass uns nochmal miteinander stehen und beten, bitte. Vater, ich danke dir für die paar Impulse, die ich jetzt weitergeben oder vorlesen konnte. Und ich habe einfach Glauben, dass du Einzelne angesprochen und angetippt hast und dass Dinge verändert werden durch diesen Abend. Ich danke dir für die Lobpreiszeit, für die Eindrücke, für die Impulse. Ich danke dir für jede Minute dieses Abends. Und ich bete, Gott, dass du uns den Mut und die Demut gibst, dir nachzufolgen. Uns nicht zu fürchten vor Herausforderungen, vor Risiken, vor Fehlern. Es ist gut, Fehler zu machen beim Versuch, dir treu zu sein und dir Freude zu bereiten. Es ist völlig in Ordnung. Es gibt keine Verdammnis bei dir. Du bist die Liebe selbst. Du hast deinen Sohn ans Kreuz geschickt, damit er für unsere Sünden starb. Und das ist so gewaltig. Jesus, du hast dich blamiert, bis auf die Knochen im wahrsten Sinne des Wortes. Du warst dir nicht zu schade. Und weil du für mich gestorben bist, Jesus, will ich für dich leben. Und ich will dir gehören, mit allem, was ich bin, was ich kann und was ich nicht auf die Reihe kriege. Alles kommt von dir, wie Bernd gesagt hat am Anfang. Und ich bin begeistert darüber, dass du mit mir leben willst, Gott. Es ist so ein Vorrecht, es ist so genial, dein Kind zu sein. Und ich weiß nicht, ich kenne euch nicht alle. Ich möchte noch ein Gebet vorbeten. Ein Gebet der Hingabe an Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch nicht heilig ist, dass jeder Fehler oder die Bibel nennt das Sünde gemacht hat, dass jeder Sachen hat, die er nicht hier als Film auf der Leinwand vielleicht vorgeführt haben möchte. Jeder Mensch hat wahrscheinlich gelogen, was genommen, was ihm nicht gehört oder kopiert oder die Eltern nicht geehrt. Also es ist keiner da, der sagen kann, ich habe nie was falsch gemacht. Und wenn dir das klar ist und wenn du Sehnsucht hast, diesen Gott kennenzulernen, von dem wir hier den ganzen Abend reden und singen, dann lade ich dich ein oder auch euch Gemeinde lade ich ein, unterstützend das Gebet, was ich jetzt vorbete, nachzusprechen. Seid ihr bereit? Okay. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist am Kreuz. Bitte vergib mir meine Fehler, meine Sünde. Mach mich ganz rein. Führe mich von heute an für den Rest deines Lebens, für den Rest meines Lebens und dann bis in die Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und wenn wir gleich den Gottesdienst schließen und du bist hier und du hast das zum ersten Mal bewusst gebetet, dann mach doch einen kurzen Stopp hier neben bei uns und wir möchten dir gerne noch was schenken. Aber ich möchte auch nicht schließen. Einige sind mit der Hoffnung auf Heilungsgebet gekommen, ohne zu beten. Für die, die vielleicht jetzt hier sind und die noch Schmerzen haben, die noch krank sind, die sich noch Gebet wünschen. Wer ist da, der gerne noch ein Heilungsgebet möchte? Da hinten melden sich 2, 3, 4. Dreht euch doch mal um. Wir machen jetzt hier keinen großen Aufruf. Und
liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzung. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.